Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Moin und herzlich willkommen hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tanja Hufschmidt und an meiner Seite habe ich wie immer den Sven Schulze. Moin Sven.
Hallo Tanja. Und ein Sven kommt selten allein, könnte man heute sagen, denn an unserer Seite haben wir heute den Sven Erich, ein altbekannter Gast hier im HSV-Talk schon zu meinen Solo-Zeiten. Er ist nach wie vor noch der Ansprechpartner für den Supporters Club im Rhein-Main-Gebiet und ich glaube Vorsitzender oder im Vorstand der Hamburg 87ers. Moin Sven.
Alles richtig gemacht. Moin und vielen Dank für die Einladung.
So, den Zettel kann ich wegschmeißen. Wunderbar. Sven, wie geht's dir? Denkst du noch an den HSV und kriegst Magenkrämpfe oder geht dir so auch ab und zu schon wieder ein Lächeln über die Lippen?
Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir das nicht schon erst in den letzten Jahren gewohnt gewesen wären, dass wir am Ende des Jahres irgendwie enttäuscht sind. Von daher, ich habe mich am Sonntag natürlich sehr geärgert. Ich hatte eben kurz schon gesagt, wir haben uns im Fanclub zu 5-6, waren wir glaube ich, getroffen und haben gegrillt. Da war das alles irgendwie erträglich, aber wenn man andere Leute um sich rum hatten, die auch gelitten haben. Und dann ging das relativ schnell tatsächlich bei mir jetzt wieder. Meine Kollegen sind ja auch nett und dissen mich da nicht. Die wissen genau, dass das dann nicht so gut ist. Und von daher ist es, ich denke natürlich über den HSV nach und mache mir auch meine Gedanken dazu, warum das schon wieder passiert ist. Aber es ist schon wieder irgendwie erträglich.
Und der andere Sven, bei dir?
Ja, ich hatte, habe das ja eben auch schon gesagt, hatte so ein bisschen Magenprobleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt nicht, dass ich jetzt Krämpfe hätte oder sonst was, aber ich musste mir das auch ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe 3-4 Anläufe genommen, das zu verblocken. Die habe ich dann sämtlich verworfen, weil mir das irgendwie nicht zielführend genug war. Ich musste doch schon mir ein bisschen in mich gehen und habe den ganzen Scheiß dann so ab Montagmittag dann so fröhlich beiseite schieben können. Aber auch wirklich nur beiseite schieben. Verarbeiten, das wird noch dauern. Andersrum, andere Leute waren ja sauer und haben drüber geschrieben.
Ein bisschen. Also man könnte sagen, ich war stocksauer, aber ja. Also gerade am Sonntag, das rumorte wirklich lange in mir und irgendwie hier ein Gedanke, da ein Gedanke und das musste dann irgendwie raus. Und dann habe ich innerhalb von ein paar Minuten einmal kurz losgerantet und das dann auch noch veröffentlicht.
Das habe ich tatsächlich verpasst, weil ich mache nach sowas, also ich habe es auch am letzten Sonntag gemacht, die letzten 3-4 Wochen habe ich das gemacht. Ich mache einfach meine Push-Nachrichten aus von WhatsApp, Twitter und Facebook, damit ich erstmal meine Ruhe habe und mich gar nicht erst aufrege weiter, ganz ehrlich.
Also Twitter habe ich dann auch zwischendurch gnadenlos ausgeschaltet, weil das war von allen Seiten unerträglich. Also von den gegnerischen Fans kriegst du Häme ohne Ende, dann irgendwelche Menschen, die meinen, ganz, ganz lustig sein zu wollen und dann auch noch die eigenen Fans, die draufhauen, teilweise unter der Gürtellinie. Das war, boah, das konnte ich irgendwann nicht mehr ertragen und irgendwie Mitte der zweiten Halbzeit habe ich Twitter ausgeschaltet, das ging nicht mehr.
Ja, ich habe selbst mit draufgehauen, bin ich ganz ehrlich. Nein, was heißt draufgehauen? Also irgendwo beim Spiel, finde ich, hat man auch so ein bisschen das Recht, den Frust rauszulassen und was du da hast und auch, wie gesagt, die ersten 2-3 Stunden nach dem Spiel war ich wirklich auch noch so weit, dass ich das auch nicht recht in Worte fassen konnte, meine ganze Enttäuschung auch nicht in Worte fassen konnte, weil es ist ja nicht so, dass wir irgendwas nicht erreicht hätten, sondern das ist ja dieses ewige wieder auf diese absolut überflüssige Art und Weise, so ein Saisonziel zu verspielen, dieses 3-0 von Bielefeld und dann selbst 5-1 verlieren, also das ist irgend sowas, das ist ja schon fast surreal und das ist, glaube ich, so die Art und Weise, wie man es verspielt hat, das ist, glaube ich, das absolut Schlimme und das, was einem auch irgendwo, also mich dann auch so ein bisschen angreift. Weiß nicht, wie geht's dir da, Sven?
Ja, das Schlimme hat ja eigentlich schon angefangen, sag mal so 4-5 Wochen, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler nach der Corona-Pause waren, 8?
Oder?
Also eigentlich so 4-5 Wochen jetzt vorher, dass man gegen Fürth da in der Nachspielzeit nochmal das 2-2, 1-1 kriegt, weiß ich nicht mehr. Das war jetzt irgendwie noch, okay, passiert halt, aber das ist ja immer wieder passiert und von daher muss ich halt einfach sagen, wir sind wochenlang darauf vorbereitet worden, dass das nichts wird. Und ich habe zwar natürlich die Hoffnung gehabt, dass man am letzten Spieltag noch in die Relegation kommt, weil im Gegensatz zu vielen anderen hätte ich es eigentlich ziemlich cool gefunden, gegen Bremen zu spielen in der Relegation. Und ja, aber das war dann schon eine knallharte Enttäuschung, dass es nach einigen Minuten dann schon 2-0 stand. 13 war es gar nicht mehr. Auf jeden Fall relativ schnell.
Ja, aber wenn man dann auch noch das 1-2 wieder macht nach der Halbzeit, ob das ein richtig verdient war oder nicht, Elfmeter, den Hand da in den Winkel geknallt hat, da habe ich noch gedacht,
das mal machen in der Situation schon gedacht, dass ich unterbreche. Das fand ich eine absolut, also ich, genau. So den Elfmeter zu schießen, also muss von Hand mal wirklich, der wirklich oft auf die Fresse kriegt von HSV-Fans. Und da muss ich echt den Hut ziehen, so einen Elfmeter zu verwandeln, das hätte eigentlich nochmal einen Ruck durch die Mannschaft geben
müssen. Das war ein Statement, ne? Ja, das war ein Statement und da habe ich auch gesagt, dann musst du doch den Rückenwind irgendwie kriegen und dann musst du doch auch irgendwo diese Bleigewichte von den Knöcheln mal ablegen und wieder miteinander Fußball spielen, als nur die. Es ist ja so. In dem Moment, es sah ja wirklich so aus, als würde es an der Einstellung liegen, weil die sich ja so schlecht bewegt haben, miteinander, als Mannschaft und so weiter. Die sind wahrscheinlich genauso viel gerannt wie der Gegner, ich habe nicht mal nachgeguckt, aber das war ja alles so unkoordiniert dann ja. Und das sind so diese Sachen, die mich dann so aufregen. Das sah wirklich so aus, als ob jeder auf mindestens 50 Kilo Blei mit sich rumgeschleppt hat.
Ja, sie waren sehr schwerfällig, aber ich gucke hier gerade mal nach, wir sind tatsächlich 4 Kilometer mehr gelaufen als 1000. Also, eigentlich sämtliche Statistiken, außer die Tore natürlich mal wieder.
Die wichtigste.
Sprechen wir wieder für den HSV, aber nee, also irgendwie war da nichts Zwingendes dabei. Das sah teilweise sehr pomadig aus, aber ich glaube, das war wirklich diese Verunsicherung. Da liegst du plötzlich 2-0 zurück und kriegst, die haben natürlich mitgekriegt, wie es bei Bielefeld steht. Und da war dann, glaube ich, irgendwann alles vorbei. Und auch dieser absolut geile Elfmeter von Aaron Hunt hat dann nochmal so kurz dann aufflackern gebracht, aber dann fiel auch schon das dritte Gegentor und ab da war das nur noch ein reines Auseinanderfallen.
Tja. Tja. Ist so, die Torschüsse waren auch noch ein bisschen weniger, 9-12, aber das ist vielleicht auch so ein Grundproblem, was wir auch immer hatten, dieser Ballbesitz, wenn Ball wurde immer und immer wieder hinten rumgespielt, ohne das Tempo nach vorne zu generieren und dadurch auch nicht gefährlich zu werden. Und da braucht sich der Gegner halt hinten nur gestaffelt reinzustellen und du kommst halt nicht durch, ne?
Ja, also brauche ich eigentlich gar nichts groß hinzufügen. Also Tempo hat in den letzten Wochen sehr, sehr häufig gefehlt. Es waren auch gute Spiele dabei, ich überlege gerade, wer ja, das war, also gegen Fürth haben sie super gespielt, eigentlich, fand ich. Nach der Corona-Pause. Und dann war noch ein Spiel dabei.
Bielefeld war auch nicht schlecht.
Das ja, Bielefeld war das, genau. Bielefeld, genau. War ein super Spiel. Das ist, eigentlich hätten wir das ganz klar gewinnen müssen. Und jetzt hätte, wäre, wenn, ja, wenn sie nur zwei Spiele in der 94. Minute kein Tor kriegen, dann sind wir aufgestiegen. Ja, das muss man halt auch mal so sehen. Aber dass man am Schluss dann, wie Tanja es eben gesagt hat, halt dann so komplett auseinanderfällt, das ist für mich auch nicht erklärlich.
Also da waren ja auch noch mehr gute Spieler. Also die erste Halbzeit gegen Stuttgart war ja auch richtig gut. Und dass sie da dann so auseinanderfallen, das ist wirklich, ja, ich weiß nicht, was für einen Knacks sie da weggekriegt haben. Es vermuten ja viele, dass sie irgendwie sehr schwach von der Fitness her aus einer Corona-Pause rausgekommen sind. Also ich weiß es nicht. Ist euch das was aufgefallen? Also fandet ihr das auch, dass sie unfit wirkten?
Also wenn ich sie glaube, unfit, Entschuldigung, Sven, wenn sie unfit gewesen wären, hätten sie nicht in fast jedem Spiel wieder mehr Kilometer gerannt und das Spiel auch im Griff gehabt, mehr Ballbesitz. Also das glaube ich nicht.
Ich glaube, das ist einfach die Platte mehr, weil diese späten Gegentore fielen, dass sie das auf die Fitness geschoben wurde, wo das meiner Meinung nach ein rein psychisches Problem gewesen ist. Diese ganzen späten Tore, also spätestens das Spiel gegen Stuttgart, was du eben schon angesprochen hast, Tanja, diese tolle erste Halbzeit und dann diese katastrophale zweite Halbzeit mit dem sofortigen Anschlusstreffer und wo dann ja auch wirklich gar nichts mehr ging. Das war für mich der Knackpunkt der Saison. Also da hatte ich ja auch schon in meiner Brass wieder geschrieben, so von mir aus, jetzt verliert man die nächsten Spiele auch noch, damit das Ding wenigstens schnell ein Ende hat. Und das wäre ja im Endeffekt auch besser gewesen, dann hätte ich mich letzte Woche nicht mehr so ärgern müssen. Aber das war für mich auch wirklich dieser Knackpunkt. Und danach ist, glaube ich, auch die Psyche der Spieler wirklich so angeknackst gewesen, dass sie dann dieses späte Tor gegen Kiel dann noch und dann Dresden, okay, das haben sie dann zu Ende gezittert, oder dieser Minusauftritt gegen Osnabrück, das war ja auch so mit dem 1:1, das war ja auch also von der Mannschaftsleistung wirklich schlecht. Ja.
Und dann kam noch das Spiel in Heidenheim. Wurde auch wieder 90 plus 4 so ein Scheißding kriegst.
Und wenn wir jetzt nochmal Sandhausen weiterspinnen, dieses Spiel, da waren ja nun alle Voraussetzungen schlecht. Also ich will jetzt nicht anfangen, da irgendwas zu erklären oder herauszureden, aber wenn du siehst, dass von der Dreierkette des Vorspiels dann zwei Leute verletzt waren, dass während des Spiels dann sich auch nochmal wieder zwei Defensivleute verletzt haben, die raus mussten. Das war natürlich alles, es lief ja alles bescheiden, muss man ganz ehrlich sagen. Das kann natürlich so eine Mannschaft auch so ein bisschen mitnehmen.
Also ich glaube, gerade der Ausfall dann von Rick van Drongelen, das gab wahrscheinlich tatsächlich nochmal so einen psychischen Schlag, weil das hat jeder gesehen, dass das was Ernstes ist. Und ja, es hat, glaube ich, jeder sofort gedacht, Kreuzbandriss.
Ja, das stimmt. Das haben
und
wir
die
gesagt.
Spieler genauso. Also die sind ja auch nicht dumm. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass dann so jemand wie Rick van Drongelen, der ja auch ein gewisses Standing in der Mannschaft hat, dass das dann halt diesen einen Knacks gibt, der dann, wo es dann doch nicht mehr reicht, um nach dem Elfmeter-Anschluss doch nochmal durchzupowern und alles rauszuholen.
Ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen, weil ich, wenn man selber mal einen Sport, ich will nicht unbedingt sagen Fußball gespielt hat, aber zumindest Mannschaftssport gespielt hat, dann ist eigentlich, wenn man in so einer Situation ist, egal, wir geben jetzt alles und versuchen das noch hinzubiegen, auch wenn er sich vielleicht jetzt schwer verletzt hat oder so. Das vermisse ich halt beim HSV, das habe ich sehr vermisst beim HSV, auch schon davor, wenn man gegen Kiel 3:2 führt, kurz vor Schluss, und dann lässt man sich, dann macht man so Fehler hinten. Sollen sie doch mit 11 Mann hinten drin stehen, sollen sie wie in der Kreisliga kicken, Hauptsache sie halten dieses 3:2, ja, und das habe ich vermisst, dieses unbedingte Wollen, das bis zum Schluss eben zu kämpfen, durchzuziehen und nicht nur, ich habe immer das Gefühl, die denken, wenn man 1:0 führt, auch schaukeln wir schon, aber das schaukeln sie halt eben nicht, und das ist irgendwie nie in den Köpfen angekommen, dass man bis zum Schluss eben 100% geben muss.
Also ja. Glaubst du, dass eigentlich in der Mannschaft insgesamt zu viele Schönspieler waren und uns die Kampfsau irgendwie so komplett abgegangen ist eigentlich, oder?
Der Kampf selber, ich will nicht sagen, wir brauchen eine Kampfsau, ich finde das immer bescheuert. Das ist eine Mannschaftsleistung. Wie hat es irgendwann mal Hoeneß, glaube ich, gesagt, emotionaler Leader zum Effenberg. Sowas fehlt vielleicht. Nicht jemand, der jetzt da hinten alle umhaut oder so, ja. Also das wäre ja Blödsinn. Sondern einfach, ich fand am Schluss, also Anfang der Saison war ich ja total begeistert, auch vom mannschaftlichen Zusammenhalt und so weiter. Ich fand am Schluss sind sie, das hat man gegen Sandhausen dann auch gesehen, auseinandergefallen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es noch, dass da noch jeder für jeden alles geben würde. Ganz ehrlich, ganz am Schluss. Das hatte ich das Gefühl.
Und ich hatte eher so das Gefühl, dass jeder so viel mit sich selbst zu tun hatte, dass er an seinem Nebenmann nicht mehr denken konnte.
Genau, also, oder so, genau.
Das ist, glaube ich, für mich das Hauptthema. Und jetzt, wenn man jetzt auch das letzte Tor oder das 1:3, den Elfmeter, den Josh Wagnermann da verursacht hat, wenn du überlegst, ist dann 2 Minuten vorher der Gideon Jung noch ausgefallen. Ja. Ken Zombie, der eiert da noch vorne irgendwo rum, der vielleicht diese Position so ein bisschen hätte einnehmen sollen oder Fein oder wer auch immer da hinten hätte stehen sollen. Und dann steht der Wagnermann da, wo er gar nicht hingehört, im Zentrum. Und kommt dann so doof, also rutscht noch weg und senzt da den Gegenspieler um. Was ja auch in der ganzen Berichterstattung hat man dem Bengel immer gesagt, ja, hat er sich dumm verhalten, muss er nur nebenher laufen. Dass er dabei auch noch weggerutscht ist, das hat ja keiner gesehen. Wollte auch keiner mehr sehen. Jo. Ja. Schwer. Wisst ihr was? Wir machen ein kurzes Break und dann wollen wir gleich mal analysieren, warum sich der HSV mental so schwer tut.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Tanja Hufschmidt und Sven Schulze haben den Sven Erich zu Gast und wir wollen jetzt die Frage aller Fragen stellen. Sven, du als langjähriger HSV-Fan müsstest es eigentlich ganz genau wissen, woran liegt diese mentale oder liegen diese mentalen Probleme beim HSV? Wie tief wurzeln sie und wie kannst du das mit einem Fingerschnippen beheben?
Ja.
Das ist der Zeitpunkt, wo wir neue Gäste brauchen.
Genau, ich gehe schnell Psychologie studieren und gebe dir dann deine Antwort. Nein, ich glaube, wenn das jemand wüsste, dann würde man die Probleme im Verein auch schon angehen. Ich glaube, ein Grundproblem ist, dass wir ständige Wechsel auf den Positionen haben. Sportlichen Positionen haben wir ja jedes Jahr. Dieses Jahr zum Glück mal nicht, aber irgendwie 2 bis 3 Trainer, mindestens einen neuen Sportvorstand die letzten Jahre immer gehabt. Und irgendeine starke Führung haben wir aktuell, glaube ich, zumindest was den Vorstandsvorsitz angeht, auch nicht mehr. Und das ist irgendwie, dieser Verein liegt irgendwie seit 2009, würde ich mal sagen, spätestens seit den Bremen-Spielen, irgendwie immer wieder am Boden und weiß nicht mehr, wie er sich da rausbekommen soll, wie er wieder nach oben kommen kann. Diese Grundmotivation ist zwar da, aber man weiß nicht, wie man positive Energie bilden kann, habe ich irgendwie das Gefühl beim HSV mittlerweile. Und das dann auch über eine Saison tragen kann. Am Anfang der Saison ist man ja spätestens seit der zweiten Liga immer total euphorisch, weil die einen super Fußball spielen und gewinnen. Und das wird dann im Laufe der Saison immer gruseliger. Aber eine Erklärung und Fingerschnippen habe ich leider auch nicht dafür.
Tja, Tanja, da brauchen wir wirklich einen neuen Gast. Es sei denn, dass du da die prickelnde Idee hast. Wie siehst du das? Ist dieses 2009-Drama immer noch so tief im Verein verwurzelt? Von damals ist ja nun keiner mehr da. Also
die Fans sind noch da.
Die Fans sind noch da, ja. Sind die das Problem?
Ich glaube schon, dass wir als Fans ein bisschen umdenken müssen. Also natürlich stehen wir nicht auf dem Platz. Natürlich verteidigen wir nicht in der 90. Minute irgendwie den letzten Angriff von Heidenheim oder so. Aber irgendwie, wir sind generell erstmal negativ eingestellt. Wir haben irgendwie immer so dieses Abwarten, es ist der HSV, das wird schon schief, das geht auf jeden Fall schief. Und ich glaube, das tragen wir dann halt auch mit in die Mannschaft rein. Wir haben viel mehr Einfluss, als uns das bewusst ist.
Noch schlimmer finde ich, ganz kurz ergänzen, wenn wir gewinnen und dann heißt es, der Gegner war ja auch schwach.
Zum Beispiel. Also irgendwie vermögen wir es immer wieder, die Leistung des HSV schwach zu reden. Und wenn sie dann wirklich mal schwach sind, dann hauen wir noch weiter drauf.
Ja.
Also das ist das Einzige, was seit 2009 sich nicht geändert hat, die Fans. Die immer die irgendwie den positiven Dreh nicht finden. Also immer mal wieder diese völlig überschäumende, realitätsferne Euphorie, ja. Aber ansonsten irgendwie so ein stabiles, ja, das ist mein Verein und da stehe ich dahinter und das wird schon gut gehen. Das hat, glaube ich, kaum ein HSV-Fan mehr irgendwie internalisiert. Und das haben andere Fans anderer Vereine, die können das irgendwie besser als wir.
Aber mein Kollege, der Bayern-Fan, der redet das Ganze ja schon vom Triple. Jetzt können die das wirklich erreichen. Und ich habe jedes Mal gesagt, was redest du für einen Blödsinn mit eurer Mannschaft? Und der steht die ganze Zeit ganz positiv dahinter und findet das total super. Auch wenn sie verlieren, ist der positiv. Und das geht uns komplett ab. Da hast du total recht. Das sehe ich ähnlich.
Ja. Aber Sven, ist gut, wenn ich Bayern-Fan bin, dann ist es natürlich auch schwer, nicht positiv zu denken. Beim 8. Titel jetzt in Folge und so weiter, ist ganz klar. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Ist eine
wir klare sind Sache. Aber in der zweiten Liga jetzt vielleicht nicht die Bayern, aber doch zumindest sollten wir uns in der zweiten Liga auf eine Kategorie mit Gladbach oder Dortmund stellen.
Aber ist es nicht so, also uns wird doch immer vorgeworfen, dass wir zu hochnäsig sind, zu großkotzig sind, dass wir Erfolge als selbstverständlich nehmen, dass wir uns in die erste Liga gehörig sehen und nicht annehmen, dass wir jetzt in der zweiten sind und so weiter und so fort. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch in sich. Also ich kann doch nur
aber positiv... Demut hat ja nichts damit zu tun, irgendwie den eigenen Verein ständig schlecht zu reden und niederzumachen. Also, wir können ja durchaus realistisch in die Spiele reingehen und dann auch erkennen, boah, der Gegner war einfach stärker als wir in diesem Augenblick und deswegen haben wir verloren. Oder aber wir können auch in das Spiel reingehen und es gewinnen und dann sagen, ja, das haben wir zu Recht gewonnen, weil wir haben da und da haben wir gut gespielt. Wir kommen aber an und sagen, ja, wir haben zwar 5-0 gewonnen, aber guck in der an, und der Szene, die waren und in der Szene hat Aaron Hunt schon wieder so einen Scheißpass gespielt, der kann ja gar nichts.
Das ist gut. Du hast es ja teilweise bei einer Führung, dass die Fans oder die Fans, die Zuschauer auf den Tribünen pfeifen, wenn Fehlpass gespielt wird und ihnen das nicht weit genug nach vorne geht, nicht schnell genug nach vorne geht, ne? Also jetzt nicht aus der Fankurve, aber aus den Sitztribünen.
Ja, also ich muss sagen, ich bin ja nicht so häufig in Hamburg dieses Jahr, ja, aufgrund Corona sowieso eigentlich, ich glaube nicht bei einem Spiel gewesen, aber da ist die Stimmung schon keine so richtig gute, möchte ich mal sagen, ja. Wenn ich auswärts im Block stehe, und das mache ich fast alle 2 Wochen, dann ist da eine ganz andere Grundstimmung. Da steht halt auch nur der Fan, der wirklich da ist, weil er großer Fan ist, wie er auch immer auf der Nordtribüne normalerweise steht oder sitzt. Die West- und Osttribüne und so, die sind halt eben nicht anwesend. Aber ich finde, in Hamburg ist die Stimmung kaum noch vorhanden. Also ich finde nicht, dass das ganze Stadion irgendwie total hinter dem HSV stehen würde, wenn er es wirklich braucht. Das geht mir irgendwie ab, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also es kommt ja fast eigentlich nur noch was von der Nordtribüne.
Genau, da aus Nord,
und 2-3 Blöcken. Wenn man Glück hat, dann ist es gerade so eine Szene, wo dann mal das ganze Stadion mitkommt. Aber das ist dann vielleicht...
Leipzig war das so, da war ich da. Gegen Leipzig war das teilweise so, war super.
Ja, aber du hast dann so in den letzten 10 Minuten, eventuell kommt dann auch noch mal der Rest des Stadions so ein bisschen aus der Lethargie raus. Aber...
Ich habe das Gefühl, in Hamburg gehen manche einfach hin, um zu denken, oh, es wird sowieso wieder schlecht. Und bevor ich jetzt versuche anzufeuern, sollen die mich erstmal überzeugen. Ja.
Und dann kommt ein Fehlpass oder sie spielen zu sehr hinten rum und es muss doch wieder der Torwart mit ins Aufbauspiel einbezogen werden und dann.
So. Ist so.
Ist so.
Das Problem, das haben wir schon häufig angesprochen, dass abseits der eigentlichen Fans, also wirklich, das sind dann vielleicht noch 24 und 26, der wohl noch ein bisschen was abgeht, 28 ist schon wieder weniger, dass da die Unterstützung eigentlich nicht mehr doll ist. Wir waren ja, was war das Pokalspiel, ne, gegen Stuttgart, als wir oben gesessen haben, 26b.
Mhm.
Boah. Das war schwer, ne? Also das war wirklich, da war gar nichts los. Das war schlimm.
Ja, ich stehe, wenn ich in Hamburg bin, dann in 26a bei einem befreundeten Fanclub und da ist noch Stimmung, kann man sagen, schon, ist schon okay die Stimmung, aber wir kriegen ja nicht mal einen Wechselgesang über das ganze Stadion hin.
Genau. Da weigert sich dann die Südtribüne spätestens. Ja. Also West und Ost kannst du eh vergessen und die Südtribüne macht auch nicht mit. Da kann man ja schon glücklich sein, dass die mittlerweile alle mein Hamburg liebe ich sehr auswendig können.
Ja. Ja. Da hängt ja auch der Text an der Anzeigetafel. Also ja. Das brauchen sie ja nicht mal auswendig zu können. Ne? Also wenn das dann frei gesungen wird, dann stottern doch schon die Ersten.
Ja, das ist wahr.
Ja, es ist natürlich, aber nochmal zu den Fans, zu der Herangehensweise. Diese negative Herangehensweise lässt sich natürlich auch von diesem ganzen Kram, den wir in den letzten 10, 12 Jahren erlebt haben, herleiten, dass du ja schon von vornherein ja mit einer relativ Negativstimmung reingehst in diese ganze Geschichte, ob das nun richtig ist oder nicht. Aber wenn du diese Abwärtsspirale der letzten 10 Jahre dir vor Augen führst, da ist ja auch nicht allzu viel bei, was Hoffnung macht und was sich mit fröhlichen Gedanken ans Fußballspielen gehen lässt.
Also ich nehme mich da ja auch gar nicht mit raus. Also ich sage ja selber auch, dass Neue auf irgendwelchen Positionen, irgendwie Sportvorstand, Trainer und so weiter, die müssen mich mittlerweile erstmal überzeugen, bevor ich die irgendwie lobe oder so. Aber ja, das ist halt das, was man dann aus den letzten 10 Jahren mitgenommen hat. Aber es hindert einen ja nicht daran, die Mannschaft trotzdem positiv anzufeuern.
Nö, das tun wir ja zumindest. Also das kann ich ja, ja von mir noch sagen. Und auch, ich glaube, auch hier unsere Berichterstattung ist nicht übermäßig kritisch. Kritik muss sein, wo sie angebracht ist. Und natürlich, man muss ja auch ein bisschen was hinterfragen. Aber die Herangehensweise ist ja eigentlich eher positiv. Und noch, selbst heute sind wir noch relativ gemäßigt. Ich habe noch nicht ein einziges Mal Scheißtruppe gesagt. Ne? Also wollen wir ja auch gar nicht. Sven, wie kann man so eine Stimmung im Verein ändern? Was müsste passieren, um da irgendwo einen Sinneswandel hinzukriegen, hin zu positiven Gedanken? Eine Relegation gegen Bremen gewinnen wäre so ein Ding gewesen.
Das wäre es gewesen, so ein Knalleffekt dann. Ich habe das, ich weiß nicht, ob ihr es auf Twitter gelesen habt, ich habe das eine Woche vorher geschrieben, dass ich seit Wochen, das habe ich wirklich seit Wochen gesagt, dass es zu einer Relegation zwischen HSV und Bremen kommen muss, damit sich dieser Kreis aus 2009 endlich schließt, damit diese Loser-Mentalität, die diesen Verein umschließt irgendwie, dass das weg ist, dass nicht wir Fans. Ich fand es gruselig, als ich zum Grillen gekommen bin meinem Fanclub am Sonntag und alle schon gesagt haben, oh bitte bloß, eigentlich möchte ich gar nicht gegen Bremen spielen in der Relegation. Warum denn nicht? Die sind doch auch nicht die Übermannschaft. Ja, ich meine, gut, wenn wir verlieren, wir sind der Zweitligist. Wir haben doch eigentlich keinen Druck. Wir haben erst Druck, wenn wir kurz vorm Aufstieg sehen. Siehe Karlsruhe damals. Die sind eingebrochen, als sie 1-0 geführt haben. Ich hätte es super gefunden. Und dann hätte ich, glaube ich, dann wäre auch Euphorie entstanden. Weil grundsätzlich ist während dieser ganzen Geisterspiele, also eine Euphorie um den Verein konnte ja gar nicht entstehen. Ja. Aber dann, wenn wir Bremen geschlagen hätten in dieser Relegation, glaube ich, wären wir mit einem unglaublich positiven Gefühl in die erste Liga gegangen.
Das auf jeden Fall.
Wenn das so gewesen wäre, aber ich habe es auch geschrieben, ich habe das Sonntagmorgen noch geschrieben, irgendwann habe ich so einen Streak mir zusammen gebastelt auf Twitter und habe dann auch geschrieben, also die Chance ist natürlich da durch eine Relegation gegen Bremen. Aber wir brauchen darüber ja gar nicht mehr zu reden, weil das passiert nicht. Habe ich mir sagen lassen, also irgendjemand, ich glaube Tanja war es, hat es mir erzählt, dass es gar nicht so wird in diesem Jahr.
Vielleicht legt Nürnberg noch Protest ein irgendwie und das
kommt. Das könntest du natürlich haben. Ne? Wir müssen nochmal die Spielerpässe von den Bremer Spielern mal kontrollieren oder den Heidenheimern oder ja, die Heidenheimer wären es ja gewesen. Aber abgesehen davon, von dieser Relegation, wie sieht das aus? Wie könnte man auch von Vereinsseite vielleicht für so einen Sinneswandel sorgen? Ist diese Wechsel, die wir gehabt haben, wir haben ja auch sehr viele positive Aspekte in diesem Jahr gehabt, Jatta oder Pyrotechnik oder sonst was, wo ja sich auch abseits des Rasens ein bisschen was getan hat und auch auf dem Rasen war ja nicht alles schlecht, das sah ja teilweise auch nach Fußball aus, aber es hat ja nicht gelangt, um da irgendwo einen Sinneswandel herbeizuführen. Was müsste da noch passieren? Habt ihr da noch eine Idee, Tanja, du vielleicht?
ein bisschen Konstanz wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Also ich meine, wenn wir jetzt wieder einen neuen Trainer und einen neuen Sportvorstand und gleich noch einen irgendwie Vorstandsvorsitzenden neu installieren, dann sind wir wieder erstmal so abwarten, so, okay, kann der was? Und nee, einfach mal bei den Leuten bleiben und gucken, irgendwie, wir hatten jetzt in der Saison 15 neue Spieler, die irgendwie verbastelt werden mussten. Dann gucken wir doch mal, wie wir die noch ein bisschen ergänzen, damit wir dann auch tatsächlich irgendwie in den letzten 8 Spielen nicht 5-mal in der Nachspielzeit irgendwie Ausgleich oder Niederlage hinnehmen müssen. Also ein bisschen Konstanz einfach mal reinkriegen. Und halt in dem Sinne dann auch die Spirale zu durchbrechen.
Ja.
Mal was ganz Neues.
Sven, hast du da eine Idee?
Bist du dabei? Ich bin da total bei Tanja. Ich habe gesagt, das ist ja schon seit Jahren und mir jetzt irgendwann auch egal gewesen, welcher Trainer am Schluss da war. Ich habe letztes Jahr auch gesagt, als Wolf gehen musste, ja, es war gruselig, aber als Wolf gehen musste, habe ich auch gesagt, behaltet ihn halt. Geht doch einmal mit einem Trainer in der zweiten Saison. Hacking, sehe ich wie Tanja, ich habe dem auch erstmal eine Chance geben müssen, weil ich bin einfach nicht mehr davon überzeugt, dass das was bringt, wenn wir den Trainer X, Y oder Z holen. Und ich hoffe, dass sie Hacking behalten. Ich glaube auch, dass sie es müssen, weil Jonas Bolt hat sich ja irgendwie zusammen mit Wettstein an Hacking gebunden, nachdem man Hofmann irgendwie aus welchen Gründen sei dahingestellt. Das müssen wir auch jetzt nicht nochmal drüber reden. Ich halte es für einen Fehler, weil er der Mann mit der Vision war für mich. Die müssen so weitermachen in der Konstellation. Die haben im März damals oder war es April dafür gesorgt, dass die zusammen diesen Verein, Jansen gehört noch dazu, diesen Verein in die erste Liga bringen wollten, haben es nicht geschafft. Und wenn jetzt der Trainer gefeuert wird, dann kann Bolt auch gleich selber gehen, obwohl ich von dem ja sportlich zumindest viel halte.
Ich habe vor der Sendung mal auf Twitter gefragt nach Meinungen oder Fragen, Anregungen für diese Sendung und da hat Nico Hess geschrieben, oder Nico Hees heißt er, glaube ich, jetzt fordert man den Anti-HSV-Weg. Ich sag genau dieser Weg und das blinde Festhalten an Wolf Hacking hat uns zweimal den Aufstieg gekostet. Beide Trainer konnten der Truppe über Monate nichts mehr geben. Tanja?
Das sehe ich anders. Also bei Wolf, ja, okay, da war ich am Ende dann auch ein bisschen desillusioniert, ob der an die Mannschaft noch so rankommt. Aber bei Hacking habe ich schon das Gefühl, dass der noch zumindest Ideen hat und hier und da dann vielleicht nochmal eingreifen kann, wenn er denn die Chance bekommt, um an gewissen Stellschrauben nochmal zu drehen. Also irgendwie über neues Personal für bestimmte Positionen und so weiter und so fort. Also das wird ja nochmal wieder eine veränderte Mannschaft in der kommenden Saison, wohl oder übel. Und dann glaube ich schon, dass Hacking da noch was erreichen kann.
Sven? Also das ist ja auch schon so in der Art beantwortet, ja, ne?
Also entweder machen sie alle so weiter wie jetzt oder wenn Hacking wenn Hacking von sich aus sagt, er hat keine Lust mehr, stimmt es nicht, was ich sage, dann müssen sie einen anderen suchen. Fertig. Aber wenn Bolt jetzt sagt, wir verlängern nicht mit Hacking, weil, dann kann er auch selber gehen, weil der Putsch oder wie auch immer man das nennen will, im März, April ist ja, da haben die sich ja mit mehr oder weniger als Einheit präsentiert und dann muss ich das auch jetzt weiter durchziehen und ich hoffe auch tatsächlich, dass ich es durchziehe und ich hoffe auch, wir kriegen einen Vorstandsvorsitzenden, der Format hat, auch mit Unternehmen, wie es, ich will mich da gar nicht jetzt nochmal auslassen, wegen Hofmann oder so, aber dass zumindest jemand da ist, der auf Augenhöhe mit Unternehmen reden kann, mit Emirates, mit keine Ahnung wem alles, sei es mit einem neuen Sponsor, weil die haben ja ihre Ausstiegsklausel. Corona ist nicht unbedingt gut für Flugunternehmen und wir werden wahrscheinlich sowieso einen neuen Sponsor suchen müssen. Das traue ich momentan da niemandem zu. Ja. Das ist mein Problem.
Tanja, du holst tief Luft.
Ich denke mir gerade, wir könnten mal wieder gut eine Pause machen und dann nach dem Break ein bisschen uns um die Zukunft kümmern.
Alles klar. Ich habe auch noch ein paar Hörerfragen. Bauen wir mit ein.
Da nimmt sich was man sich gegrillt, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Willkommen zurück hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir unterhalten uns über den HSV und seine Optionen für die Zukunft. Was machen wir denn jetzt in der Sommerpause, die ja eventuell schrecklich kurz wird? Irgendwie 28. August heißt es jetzt, dass es weitergehen soll.
Was bin ich noch machen? Nicht bereit zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das muss eigentlich noch ein bisschen länger dauern. Ich muss ein bisschen tiefer durchatmen. Und vor allen Dingen wollen wir im Spätherbst auch wieder ins Stadion dürfen, aber dürfen wir eh nicht. Brauchen wir keine Gedanken zu machen. Trapper Seitenberg, wann beweist der HSV endlich mal den Atem, den es nun manchmal braucht, um ein Team nachhaltig aufzubauen? Jetzt oder nie, Sven? Jetzt oder nie? Schaffen Sie es? Machen Sie es?
Ich hoffe. Ich habe es ja eben schon gesagt, dass, ja. Dass das Team weitermachen muss jetzt eigentlich. Also ein typischer HSV-Move wäre jetzt, einen Trainer zu wechseln. Aber mir fällt keiner ein, den ich jetzt unbedingt auf der Position sehen möchte. Es sei denn, Jürgen Klopp hat Bock.
Da müsste sich aber erstmal heile Hosen kaufen.
Ja, zerbissene Hosen gehen natürlich nicht.
Was hältst du denn von Dimitrios Kramatzis? Ich meine, du bist da ja unten aus der Ecke, du müsstest den ja ein bisschen beobachtet haben, oder?
Ja. Der passt wie die Faust aufs Auge zu Darmstadt, und ich kann die Vereinsführung von Darmstadt überhaupt nicht verstehen, warum die seinem Wunsch nicht entgegengekommen sind, den Vertrag um 2 Jahre zu verlängern. Der wollte ja nur 2 Jahre, und die wollen den Trainer halt nur noch 1 Jahr, weil die halt auch diese HSV-Moves gemacht haben davor immer. Wir haben 2 Spiele verloren, wir wechseln den Trainer. Und Kramotzes ist für mich der legitime Nachfolger von Dirk Schuster bei Darmstadt, und der hätte mit den Linien, glaube ich, in den nächsten Jahren auch erfolgreich sein können. Nicht unbedingt aufsteigen, aber für Darmstadt war der 5. Platz ein Mega-Erfolg. Die sind alle total glücklich, dass sie nicht bis zum letzten Spieltag zittern mussten. Toller Trainer, aber ich finde einfach, vielleicht auch was für ein HSV, aber nicht jetzt.
Echt jetzt. Und der andere Sven?
Ja, das sehe ich vollkommen genau. Ich habe gesagt, also Kramotzes zu holen, das wäre so ein typischer HSV-Reflex. Wir brauchen einen neuen Trainer, da ist einer so ein Aufsteigender mit HSV-Geschichte, den holen wir uns gleich und schmeißen ihn dann 3/4 Jahr später wieder raus. Das wäre für mich, also Kramotzes, obwohl ich nicht absprechen würde, dass er das vielleicht schaffen könnte, aber es wäre so richtig typisch HSV. Nee, sollte er sich auch selbst noch nicht antun. Also das ist so ein Haifischbecken, würde ich noch nicht machen. Aber unser Nils, der Nils Husmann hat nochmal gefragt, Tanja, das musst du jetzt mal beantworten. Wenn ihr Hacking wäret, würdet ihr euch den HSV nochmal geben?
Ja.
Natürlich. Warum? Warum sollte er das machen?
Weil er jetzt halt beweisen kann, dass er es kann. Dass er aus dieser Mannschaft noch mehr rausholen kann. Wenn er noch auf ein paar Positionen, Abwehr ist klar, er kriegt neue Innenverteidiger, ohne wird es nicht gehen. Er wird jemanden neuen auf der Sechserposition kriegen, auf jeden Fall. Es wird auch wahrscheinlich dann irgendwie auf links nochmal jemand dazukommen, es wird wahrscheinlich im Sturm nochmal jemand dazukommen müssen. Und da kann er wirklich was aufbauen und irgendwie alle Kritiker widerlegen. Und ich glaube, da hat er Bock drauf.
So ist er ja auch angetreten. Der wollte ja mal wieder was aufbauen. Er hat ja gesagt, er hätte jetzt auch dann irgendeinen Verein in der ersten Liga wieder übernehmen können, der europäisch spielen will oder so. Aber er wollte ja was aufbauen. Und dann muss er jetzt halt auch zeigen, dass er es kann. Und ich finde, ich glaube schon, dass er diesen Biss hat, jetzt zu zeigen, hier, das war nicht alles. Also vor allem muss er es seinem Sohn ja auch noch zeigen. Der ist ja auch HSV-Fan, der kann den HSV nicht verlassen.
Eben.
Also ich würde mich freuen, wenn das irgendwie nochmal klappt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einer der Hauptgründe ist, ich habe auch absolut keine Idee mehr, wer es sonst machen sollte.
Ja, wir hatten ja schon alle.
Wir hatten doch schon, sie waren ja alle da. Sie waren ja alle da, haben kurz hier einen Stempel hinterlassen und lange Geld bezogen und sind dann krachend gescheitert. Egal, wie sie alle heißen, Also die Handvoll Trainer, die noch nicht hier waren. Na, jetzt könnte man Friedhelm Funkel vielleicht nochmal fragen oder was weiß ich nicht alles. Der hat wenigstens die Zweitliga-Mentalität dabei oder ich habe keine Ahnung, was man das sonst
Schlimme, machen könnte. Ich glaube, Friedhelm Funkel würde das packen. Ich glaube, der würde das packen, aber das würde uns nicht helfen auf Dauer.
Ja. So. Ja. Ist der HSV eigentlich so weit, dass er jetzt von Grund auf an etwas aufbauen will, dass er auf Nachhaltigkeit setzt, junge Spieler vor das Erreichen des Leistungszenits einbaut? Kommen wir dahin jetzt so ganz allmählich? Was meint ihr, Sven?
Ich hoffe. Das heißt jetzt nicht unbedingt, was ja die meisten jetzt schon wieder fordern, ja, da müssen wir halt aus der U21 die Spieler hochholen. Jo, das haben wir doch mit Zimbauer schon gemacht. Das hat aber auch nicht funktioniert. Und da muss man ganz gezielt die Spieler eben hochholen. Und manche haben einfach nicht das Potenzial für die zweite Liga. Und wir müssen aber irgendwie es schaffen, ein Grundgerüst aus diesem Kader. Ich meine, gut, Rick van Drongelen wird jetzt nicht gehen im Sommer mit seinem Kreuzbandriss. Der wird auf jeden Fall wieder da sein. Ich hoffe, dann auch wieder in Form sein. Wir brauchen Ersatz für Adrian Fein, wobei der auch unterirdisch gespielt hat, meiner Meinung nach, nachdem er bei Bayern unterschrieben hatte oder verlängert hatte. Und wir brauchen vielleicht, Leibold gibt es ja Gerüchte, Ersatz wieder für den linken Verteidiger. Wir werden hoffentlich aber weiterhin so ein Grundgerüst aus dieser Mannschaft haben. Weil jetzt wieder, ich glaube, wie viele neue Spieler hatten wir letztes Jahr? 14?
15.
15. 15 neue Spieler. Jetzt nochmal 15 neue Spieler oder so zu integrieren. Da muss schon gezielt jetzt versucht werden, jetzt, wie wir es eben gesagt haben, was aufzubauen und nicht schon wieder, jetzt schmeißen wir alles wieder über den Haufen und haben eine ganz neue Mannschaft auf dem Platz stehen.
Also es kommen ja auch durchaus ein paar junge Leute wieder zurück. Also Opoku aus Rostock kommt zurück. Windsheimer kommt wahrscheinlich aus Bochum zurück oder auch nicht. Man wird es sehen.
Jonas David kommt zurück von den Kickers und David Bates.
Ja, den will man nicht unbedingt.
Will man nicht, aber der kommt trotzdem. Und verpflichtet ist ja schon der Onana von Hoffenheim.
Genau.
Was ja auch
aus der Türkei kommt auch noch einer zurück.
Ach so, ja, wieso steht der hier noch gar nicht?
Özcan.
Genau. Arkok, sein Sohn. Ach so, nee, doch nicht.
Also zumindest, ich denke, so Jonas David oder Opoku, das kann schon was werden, dass man die dann so nach und nach einbaut. Ja. Und das ist auch etwas, was ich Dieter Hecking zum Beispiel zutraue, dass er junge Spieler aufbauen kann und einbauen kann in so ein Team. Das hat er mit Joscha Wagnermann gezeigt. Das hat niemand von uns hätte gedacht, dass Bakary Yatta über eine so lange Zeit Stammspieler werden würde diese Saison. Aber das hat Dieter Hecking dann halt auch geschafft, dass er den da so eingebaut hat. Oder auch Adrian Fein, was der für eine Hinrunde gespielt hat, da hat ja auch niemand mit gerechnet. Also grundsätzlich junge Leute aufbauen, das kann Dieter Hecking.
Ja.
Und von daher traue ich ihm das auch zu, dass er das in der nächsten Saison auch dann schaffen würde, dass da vielleicht noch ein paar neue junge Leute mit dazu kommen.
Der Doc Brown, Doc Hamburger SV, wo wir gerade beim Kader sind. Sven, Transferwünsche und Schwachstellen derzeit im Kader.
In Verteidigung.
Absolut.
Sechser, Kopfballschwäche, ja. Defensiv.
Ja, Stürmer brauchen wir auch wieder. Poyampalo ist ja unbezahlbar. Da brauchen wir auf jeden Fall auch einen.
Ja. Ja. Aber das wären so die Hauptpunkte. So auf den Außen müsste das alles ganz gut sein. Und dann natürlich, je nachdem, wer geht, dafür muss dann natürlich ersetzen, was Tanja eben auch schon gesagt hat, ne? Mit Leibold oder was auch immer. Rechts sollte es dann keine Probleme geben mit Jamra und waren ja mal, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja.
Oh. Also ich denke auch so, im Mittelfeld sind wir ja auch grundsätzlich bis auf die Sechserposition gut aufgestellt. Also wenn
Titel bleibt. Und wenn, was ist eigentlich mit dem passiert? Habt ihr da eine Ahnung, was mit dem passiert ist?
Ich habe keine Ahnung. Der ist Vater geworden.
Ja, aber das ist Naraya auch. Witzigerweise hat er seitdem auch nichts mehr gebracht.
Ja, Naraya war ja auch länger verletzt. Also das muss man auch dazu sagen.
Und aber hat ja den Anschluss nicht wiedergefunden, ne? Ja. Nach seiner Verletzung. Also gerade nochmal zweimal im Kader gerutscht, aber mehr auch nicht. Ne? Das ist auch irgendwo. Aber da waren ja viele, Lukas Hinterseher.
Ja.
Ne, der war dann, als Poyampalo kam, da war er dann weg, da hat er sich überhaupt nicht mehr gezeigt. Das ist auch so ein...
Ja, aber Poyampalo kam ja auch schon, nur weil Hinterseher auch zum Ende der Rückrunde schon eher unglückliche Figur abgegeben hat. Deswegen hat man ja
genau
im Sturm nochmal nachgelegt.
Ja. Aber woran das gelegen hat, weiß man ja auch nicht. Also, und da hast du ja so ein paar gehabt, wo du dann wirklich nicht weißt, also wer mich eigentlich überrascht hat, sehr positiv, das ist Jerry Duziak. Hätte ich vor der Saison nicht gedacht, dass der so eine Rolle spielt. Durch die Verletzung, man merkte jetzt natürlich auch zuletzt, dass er doch noch Rückstände
nicht
hatte,
ja,
dass er
nicht war noch nicht 100%
war. Aber er musste halt rein, weil sonst keiner machen konnte. Aber das
und dafür
war
hat er das gut gemacht, also das muss man ja auch mal dazu genau sagen. Also immer wenn Duziak ausgewechselt wurde, kriegten wir Probleme.
Ja. Das ist übrigens was vielleicht, was man Hacking anlassen kann, dass er irgendwie immer kurz vor Schluss dann nochmal drei Leute auswechselt, um diese fünf Wechselmöglichkeiten auszunutzen. Gefühlt war das in jedem Spiel so, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich hatte das Gefühl, dass immer so in der nach der 80. dann, wenn diese ganzen Wechsel kamen, dann im Kopf eben bei den Spielern dieses Ding kam, wir haben jetzt dreimal in der 94 Minuten ein Tor bekommen und jetzt sind wieder drei neue Spieler drauf, hoffentlich packen wir es diesmal.
Mhm.
Das würde ich Hacking wirklich anlassen, da sagt er selber, er hat Fehler gemacht. Für mich ist das einer seiner Fehler, dass er nicht einfach mal gesagt hat, komm, lass die halt drauf.
Naja, und das Zweite ist, dass er halt diesen Plan B nicht entwickeln konnte, was mache ich, wenn die Aufbauspieler, wenn Fein und Hand zugedeckt sind.
Ja.
Ja, aber das kriegt keiner hin. Also,
aber dann würde es doch jeder machen. Dann könntest du überall als Unterklassige oder als Mannschaft mit begrenzten Fähigkeiten irgendwo einen Spielmacher zustellen und dann bleibt das 0-0 das Spiel. Dann setzt noch einen Konter, hast gewonnen. Das wäre ja ganz einfach. Und dann muss es doch
Möglichkeiten geben. Das versuchen doch genug. Also,
ja.
Du kannst dann natürlich hoffen, dass eben nicht so eine Situation kommt, wo du dir dann jeweils in 90 plus 2, 3, 4 welche dummen Gegentore einfängst. Aber ansonsten, ich fand das Offensivkonzept des HSV war nicht so verkehrt. Wir haben 61 Tore geschossen in dieser Saison.
Da wollte ich gerade auch was zu sagen, wobei viel von der Hinrunde profitiert haben. In der Rückrunde hat das nicht mehr funktioniert.
Bin ich auch der Meinung. Da hatten wir dieses Zustellen, relativ viel Manndeckung im Spiel gegen uns. Dann war es das.
Es sah dann schlechter aus, aber wir haben immer noch unsere Tore gemacht.
Zu wenig.
Wir haben zu viele kassiert.
Vergleich den Rückrunde müsste man mal gucken, wie viele Tore tatsächlich in der Rückrunde gefallen sind.
Wir haben in der Rückrunde 28 Tore geschossen, aber 29 kassiert.
Ja, die Abwehr hat am Anfang übrigens auch gestanden. Wir hatten eine ganze Zeit lang die beste Abwehr und den besten Sturm. Ja. Das hat sich ja dann irgendwie in Luft aufgelöst, zumindest in der Defensive.
Ja, eigentlich mit dem Ausfall von Jamra ging es abwärts.
Ja.
Ab da haben wir, glaube ich, nicht mehr zu Null gespielt.
Jamra, dann kommt Duziak.
Doch gegen Bielefeld das 0-0. Ja. Aber ansonsten relativ selten zu Null gespielt, sagen wir es so.
Das Selbstverständnis des HSV als Zweitligisten, geht ihm das immer noch ab? Das ist auch so eine Frage von Doc Brown. Dass man noch zu viel auf Schönheit, auf Ballbesitz spielt oder hat man gar keine anderen Möglichkeiten, Sven? Stellt sich die Gegner so weit hinten rein, dass du zwangsläufig diesen Ballbesitz hast?
Ich habe mir im Winter schon die Frage gestellt, als Hacking sagte, er möchte die Taktik dahingehend ändern, dass Ballbesitz-Fußball eben nicht mehr die grundlegende Prämisse ist, wie das funktionieren soll. Weil, ich meine, welche Mannschaft nimmt sich denn freiwillig den Ball gegen Hamburg-Stuttgart oder letzte Saison Bielefeld und versucht das Spiel zu machen? Das macht doch keiner. Ich glaube, der HSV kann gar nicht anders spielen, als einen Ballbesitz von 60-70% mindestens zu haben in der zweiten Liga, solange wir eben auch sagen, und das ist, glaube ich, muss unser Anspruch sein, jedes Jahr um den Aufstieg zu spielen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen sollten, wir sind ein Zweitligist, wir müssen nicht um den Aufstieg spielen. Ich fand es schlimm, was Wettstein gesagt hat. Vielleicht hat er es anders gemeint, aber ja, wir überstehen auch noch 10, 11 weitere Jahre in der zweiten Liga. Und das war keine schöne Aussage. Er hat es anders gemeint wahrscheinlich, wie es rüberkam.
Rein auf die Finanzen bezogen, selbstverständlich.
Genau. Aber Da muss ich halt sagen, wenn es denn sein muss, wir möchten jedes Jahr aufsteigen, dann überstehen wir auch 10 weitere Jahre in der zweiten Liga. Aber unser Ziel ist die erste und das muss auch das Ziel vom HSV sein, meiner Meinung nach.
Ich glaube, das ist auch das, was Wettstein normalerweise so meint, sagt.
Er hat es gemeint, aber
ja.
Ja,
also wird halt dann, ja. Auf jeder MV, wo ich ihn gehört habe, hat er das dann halt immer gesagt, irgendwie. Geiler wäre es, in der ersten Liga zu spielen, weil da gibt es noch mehr Geld. Aber wir können uns auch die zweite Liga leisten.
Genau. Finde so, ich auch. So hat er, ja, genau, so hat er es gemeint. Aber es ist halt wieder, er hat es anders gesagt. Und ich habe auch mit Leuten, die er auch gut kennt, dann Diskussionen gehabt, was das, warum er das jetzt so sagt und was das soll und was das für eine Auswirkung hat. Ich meine, jo, jeder weiß ja eigentlich, dass er nicht gemeint hat, der HSV spielt jetzt noch 11 Jahre zweite Liga.
Das sollte eigentlich als Ziel haben. Sollte man nochmal in die Satzung schreiben.
Meinst du?
Muss man unbedingt. Ja. Unbedingt. Nein, dass das nicht so ist. Es gab ja sogar die mehr, das hört man so von vereinsfremden Leuten, der HSV könnte sich die erste Liga gar nicht leisten.
Das ist ja Quatsch, das hat man in Darmstadt auch gesagt damals. Entschuldigung.
Es ist albern, ne? Du kriegst mehr Geld, die Sponsorverträge, die steigen wieder, du hast also deutlich höheres Einkommen und sollst dir das nicht leisten können.
Das war, als Darmstadt diesen Durchmarsch gemacht hat, hat man in Darmstadt auch kurze Zeit darüber gesprochen. Ich war ja auch beim Aufstiegsspiel gegen St. Pauli damals dabei. Da haben wir gesprochen, ob wir uns das leisten können, zwei Liga. Ich sage, hallo, ich weiß nicht, wie viel Fernsehgelder es da mehr gibt und so weiter. Ja, natürlich kann ich mir die erste Liga leisten. Die Frage ist, ob ich mir nur dann nochmal die zweite leisten kann. Das ist die Frage.
Ja. Oh, das ist es.
Ja, ich meine, guck dir Union diese Saison an. Die haben einfach mal alles irgendwie zusammengekauft, was bei 3 nicht auf den Bäumen war und haben damit die Klasse gehalten und sich auf Jahre hinaus sind die jetzt dadurch finanziert, wenn sie jetzt nicht unvernünftig werden.
Ja.
Also das ist aber immer dieses große Ding, nicht unvernünftig werden. Der HSV hat da seine eigene DNA, was die Vernunft mit Geld angeht. Da traue ich eigentlich keinem. Leider. Ist das wieder so negatives HSV-Denken?
Nein, irgendwie ist das so. Das ist tatsächlich eine Sache, die zieht sich schon seit Jahren irgendwie durch den Verein. Die einen haben nur die Idee zu sparen. Die anderen haben dann wieder die Idee, wir geben ein bisschen mehr Geld aus, um relativ schnell voranzukommen. Und somit richtig mit Sinn und Verstand zu haushalten im gesamten Vorstand, das sehe ich da im Moment jedenfalls nicht. Und wie ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir brauchen unbedingt einen Vorstandsvorsitzenden. Ich sehe nicht Jansen in der Position.
Das sehe ich auch nicht. Aber ich bin sehr gespannt, was Jonas Bolt jetzt diese Transferperiode macht. Weil bisher, also zumindest vor einem Jahr, das waren ja noch viele Einkäufe, die dann irgendwie eher von Ralf Becker noch getätigt wurden. Ja, also genau. Kind Zombie zum Beispiel und so weiter.
War Leibold von ihm oder war das auch noch? Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, Leibold war schon von Bolt, oder?
Ja, ich glaube auch.
Kann sein. Also
aber ich kann es nicht genau sagen.
Das war also Wahnsinn. Also ich hätte nicht gedacht, dass es jemand schafft, ich habe den Namen schon vergessen. Santos.
Douglas Santos.
Genau, Santos zu ersetzen. Ja.
Ja, also ich glaube, da haben wir alle nicht mit gerechnet, dass das so gut funktionieren würde. Ich habe da eigentlich auf der Position eher Schwarz gesehen, aber. Ja, das hat Leibold sehr gut gemacht. War natürlich auch so seine Auf und Abs dabei, aber insgesamt HSV der Saison.
Ja, absolut.
Alle Spiele von Anfang bis Ende.
Ja.
Muss man auch sagen, keine Gelbsperre und keine Verletzung. Das ist natürlich auch toll gewesen. Und dann natürlich diese ganzen Torvorlagen, die er noch gebracht hat. Das war schon nicht schlecht.
Ja. Ob wir ihn dann halten können, ist die nächste Frage.
Nochmal zurück, was du gesagt hast. Ich bin auch sehr auf Bolt gespannt. Ich halte ihn für wahrscheinlich den besten Sportdirektor, den wir die letzten 10, 15 Jahre hatten, um es mal grob zu schätzen, vielleicht auch noch länger. Die Frage ist, ob er das jetzt auch wirklich umsetzen kann, weil bei Leverkusen hat er ein einfaches Spiel gehabt.
Ja, klar.
Das ist jetzt was anderes. Ja.
Ich denke schon, dass wir uns weiterhin damit abfinden müssen, dass wir relativ viele Leihspieler haben. Das ist einfach so, das ist der Weg, den der HSV im Augenblick gehen kann, um die Mannschaft zu verstärken, wenn auch immer dann nur kurzfristig, aber wenn die Leihspieler dann insgesamt so einschlagen, dass auch die Festengagierten mitgezogen werden und irgendwie die Leistung bringen und ihren Wert steigern, dann haben wir trotzdem gewonnen.
Das war ja der Eintracht-Weg tatsächlich die letzten Jahre, der dieses Jahr auch so ein bisschen ins Stocken gerät, weil die Leihspieler zwar dann wichtig mit Kaufoptionen, weil die Eintracht hat die Spieler ja billig kaufen können und sie dann schweineteuer rausgehauen, ja. Und das ist das Wichtige. Leihspieler schaden dem Verein. Ich wird ja auch wieder gesagt jetzt, ja, es waren ja nur Leihspieler, die hängen sich eh nicht bis zum Schluss rein und so. Ne, Quatsch, die wollen ja auch weiterkommen. Und dann aber eine Kaufoption zu haben und wenn die Spieler sich wirklich entwickeln, die dann auch teuer irgendwann mal weiterverkaufen zu können, um so Erfolge zu generieren und auch wieder selbst Geld zu haben und nicht irgendwie schon wieder zu Kühne oder zu sonst hin rennen zu müssen.
Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein ganz kurzes Break und dann fassen wir einmal zusammen, was der HSV machen muss, um im nächsten Jahr aufzusteigen.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Tanja und Sven haben Sven zu Gast und wir haben jetzt eine ganze Zeit über das, was war und das, was werden soll, geredet. Und ich habe mir gedacht, wir fassen jetzt einmal ganz schnell von oben nach unten zusammen, was denn der HSV machen muss, um auf die Erfolgsschiene zu kommen, um im nächsten Jahr aufzusteigen. Tanja, brauchen wir einen neuen Vorstandsvorsitzenden?
Auf Sicht, ja. Also schon alleine irgendwie, jemand muss jetzt irgendwie neue Sponsoren ran schaffen, also Trikotsponsor wahrscheinlich, Namenssponsor fürs Stadion ist ja wahrscheinlich auch offen und vielleicht auch noch Herrn Kühne helfen, seine Anteile loszuwerden. Ich glaube, da wäre so ein Vorstandsvorsitzender durchaus gut zu gebrauchen, weil das sind Aufgaben, die ich dann nicht unbedingt bei Wettstein oder Bolt sehe.
Sven, ist das Herrn Kühne ernst damit, wirklich seine Anteile auch loswerden zu wollen?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war ein erster Reflex. Ich würde es begrüßen, ganz ehrlich, wenn er ihn voll verfindet für seine Anteile. Der hoffentlich nicht nur das Geschäft dahinter sieht, weil ich habe bei Kühne war ich schon vor sehr, sehr vielen Jahren skeptisch, weil er hat das auf eine Art und Weise gemacht, die Hilfe, die jetzt nicht unbedingt immer positiv für den HSV war, aber da müssen wir jetzt nicht nochmal groß drüber reden. Ich hoffe, er wird sie los. Ich glaube aber, das war nur aus der Emotion.
Ich habe übrigens geschrieben, wenn sich der HSV heute vom Spielbetrieb für die nächste Saison abmeldet, dann bin ich dafür. Das war meine Reaktion nach dem 1:5. Denke ich mittlerweile schon ein bisschen anders drüber. Vielleicht sieht der Herr Kühne das ähnlich. Über die Trainerfrage haben wir gesprochen. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, ne? Dass wir da
wir wollen Dieter. So.
Dass wir es einfach nochmal versuchen, weil er einfach eine Chance verdient hatte oder sei es auch, weil wir keinen anderen wüssten, der es besser machen würde. Also so sehe ich das auf jeden Fall. Ja. Sind wir uns einig? Mannschaft haben wir drüber gesprochen. Zur Not auch mit Leihspielern wieder, aber verstärken, junge Spieler nachhaltig werden. Muss man die U21 weiter stärken, Sven?
Ich finde, man muss sie unbedingt halten. Das habe ich auch ein Beispiel aus der Region hier. Die Eintracht hat vor, weiß nicht, 7, 8 Jahren unter Bruchhagen damals die U23 abgemeldet. Die haben Probleme, ihre jungen Spieler zu halten, weil in der A-Jugend bist du halt nicht unbedingt direkt auf die Bundesliga vorbereitet. Und die gehen dann halt mittlerweile Umwege. Lukas Waldschmidt war ein Beispiel. Luca Waldschmidt zum HSV zum Beispiel oder zu anderen Vereinen. Kittel ist auch so einer.
Also gut, ich unbedingt. Glaube auch, das sollten wir machen, weil wir haben es ja zum Beispiel bei Vita abgesehen, dass der Sprung von der A-Jugend in die zweite Liga oder auch erste Liga, der war einfach zu groß auf Dauer, weil da die Körperlichkeit einfach noch fehlt.
Das ist der größte Sprung überhaupt im Fußball, sei es auf Kreisliga-Ebene oder in der Bundesliga, ist von der Jugend in die in den
Herrenbereich.
Herrenbereich.
Ja. Apropos Fiete, kriegt er nochmal die Kurve, Sven? Was meinst du?
Ich befürchte irgendwie nein. Ich würde es ihm gönnen, aber ich glaube nicht. Es tut mir echt leid für ihn, aber ich befürchte, er schafft es nicht mehr. Zumindest für Bayern.
Denke ich mir auch. Auch der Schritt war, glaube ich, auch, haben wir damals schon gesagt, nicht gerade der schlauste. In Sachen Karriereplanung.
Ich wollte gerade sagen, Karriereplanung, Finanzen, der ist 18, kriegt 5 Millionen im Jahr. Natürlich, ich hätte es auch gemacht. Ja, mal ganz ehrlich. Ob er jetzt da glücklich wird am Ende, glaube ich nicht. Der wird wahrscheinlich, wenn er Glück hat, wird er ausgeliehen an einen ambitionierten Verein und der unterstützt ihn.
Ja. Ja, gut. Fiel mir bloß jetzt gerade mal so ein. So, jetzt haben wir den Kader durch, was wir machen müssen, die Jugend durch. Sind wir nochmal bei den Fans. Wir müssen jetzt den Fanknicke rausbringen. Wie hat sich ein Fan zu verhalten, um diese Negativ-DNA zu durchbrechen beim HSV? Also positive Herangehensweise, ohne großkotzig zu werden.
Vielleicht auch einfach mal im Stadion bedingungslos unterstützen und nicht auf der Tribüne darauf warten, dass irgendjemand einen Fehlpass schießt.
Und dabei aber trotzdem akzeptieren, dass wir ein Zweitligist sind.
Ja, genau. Ja. Dass wir kein Zauberfußball spielen, ja.
Wir sind kein gefühlter Erstligist, nein, wir sind Zweitligist.
Das fand ich in der ersten Saison in der zweiten Liga, ich habe es in der zweiten Saison gar nicht mehr so häufig jetzt gehört, auch von den Sky-Kommentatoren immer schlimm, der HSV eigentlich ja ein Erstligist. Nein, wir sind abgestiegen, wir haben jahrelang auf den Abstieg hingearbeitet.
Genau. Und haben das auch mehr als verdient gehabt. Da beißt ja nur die Maus keinen Faden dran ab. Ja. Wie kriegen wir diese Stimmung im Stadion wieder her? Dass da ein bisschen mehr passiert, dass auch die Sitzplatzränge da vielleicht mal entstehen kommen. Muss man irgendwo eine Ultragruppierung auf die Süd ausgruppieren? Oder was macht man da?
Erstmal wieder Zuschauer ins Stadion lassen, oder?
Naja, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Da bin ich jetzt gar nicht so schnell drauf gekommen, dass das ohne Zuschauer wirklich so ein bisschen öde ist. Ja, ne?
Also ganz ehrlich, mit Zuschauern glaube ich, dass wir einige Heimspiele hätten wir nicht diese unsäglichen Tore in der Nachspielzeit gekriegt.
Ich glaube, wir hätten gegen Kiel gewonnen, ja, das glaube ich auch.
Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir, wenn wir das Heidenheimer Stadion unseren Auswärtsfans quasi zur Hälfte gefüllt hätten, glaube ich auch nicht, dass wir da dann in 90+4 noch die Niederlage kassieren.
Auf der anderen Seite trifft es aber auch die anderen Vereine genauso. Die haben ihre Fans auch nicht dabei.
Ja.
Aber grundsätzlich glaube ich ja, wir hätten vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr geholt. Ja.
Aber die anderen Vereine haben keine HSV-Fans.
Eben. Das ist ein großer, großer Nachteil. Oder Vorteil.
Das ist so viel zum Thema Demut. Ist so, ne?
Ich glaube, als Fan Demut zeigen, um zu sagen, hier, wir sind die geilsten Fans der zweiten Liga, müssen wir nicht. Weil wir füllen in den kleinen Stadien, da hat Tanja jetzt nicht Unrecht, ich bin ja eigentlich, wie gesagt, fast alle zwei Wochen auswärts, wir füllen regelmäßig deutlich mehr Blöcke als nur den Auswärtsblock. Und in Sandhausen haben wir mit massiv die Überzahl. Und es ist auch in Städten wie Aue oder so, wo ich mit meinem letztes Spiel vom HSV, fällt mir gerade ein, wo eigentlich sehr viele Heimfans dann ja auch dann da sind, war eine erfolgreiche Saison von denen, sind auf den Tribünen überall HSV-Fans. Und da müssen wir uns gar nicht verstecken. Also da muss man wirklich sagen, wir können schon als große Macht und Unterstützung auftreten für den Verein. Das ist schon so, wenn wir positiv sind.
Finde ich gut. Was muss der HSV-Talk machen, damit wir aufsteigen, Tanja?
Erstens weitermachen und zweitens positiv bleiben. Fehler positiv benennen, aber auch optimistisch in die Zukunft gucken.
Ja. Und sich streng an seine Stunde Sendezeit halten.
Manchmal.
Meistens. Gut, meistens. Ja, komischerweise haben wir das wirklich so drauf, dass man gar nicht mehr so sehr auf die Uhr achtet, aber das fast immer so Stunde, also zwischen 58 und 1:05 ist oder so. Wahnsinn. Auch wenn man es gar nicht will. Ich habe jetzt noch nicht gerechnet, wie viel es geworden ist. Auf jeden Fall war es ein schönes Gespräch. Ich fand das gut. Ich finde...
Ich habe die zwei Svens durchaus gut überstanden und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch.
Ja, danke euch für die Einladung. Das ist lange her gewesen bei mir. Ich hatte es auch zeitlich teilweise nicht geschafft. Und es ist schön, dass ihr an mich denkt immer noch.
Ja, werden wir auch weiterhin tun. So schlimm war es gar nicht mit dir. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, Sven, und den Hörern natürlich auch. Und wir hören uns demnächst wieder hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dahin. Tschüss und nur der HSV.
Nur der HSV.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.